Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal gibt es RRAM oder RRAM 20 Mal schneller als Flash, Trojaner in Tor identifizierte Nutzer, WebM-Patentanspruch von Nokia für ungültig erklärt, erster Linux-Trojaner in freier Wildbahn gesichtet und dann natürlich unsere Kategorien der Woche, die Pfeife oder Pfeifen der Woche, denn es gab gleich mehrere. Und wir haben sogar die jetzt schon mal vornominierte Pfeife des Jahres, nämlich Xerox. Da kommen wir dann später zu. Das Spiel der Woche StarMade und das Prison der Woche LavaBit macht dicht. Aber zunächst einmal beschäftigen wir uns mit RRAM oder RRAM, das 20 Mal schneller sein soll als Flash. RRAM ist eine Technologie, die von der Firma Crossbar vorgestellt worden ist, die etwa 1 Terabyte auf einem kleinen Chip speicherbar macht und dabei 20 Mal schneller als herkömmliche Flash-Speicher sein soll. Und das alles bei weniger Leistungsaufnahme als die herkömmlichen Flash-Speicher, die wir beispielsweise in einer SSD haben. Das heißt, das könnte eventuell die Zukunftstechnologie sein, weil sehr, sehr viel Speicher, sehr, sehr, sehr schnell, noch schneller als unsere bisherigen SSDs und noch weniger Stromverbrauch. Das ist doch eigentlich ideal für Laptops, für Notebooks, für Smartphones und für Tablets. Und Crossbar hat eben diese Technologie vorgestellt. Dieses R vor dem RAM steht natürlich für Resistive oder Resistiv, wenn man es mal auf Deutsch sagen würde. Und die Firma selber arbeitet bereits seit 2010 an dieser Technologie und hat sie jetzt tatsächlich auf den Markt gebracht, beziehungsweise hat sie tatsächlich jetzt so vorgestellt, dass sie bald auf den Markt kommen kann. Also ganz produktreif ist es noch nicht, aber es ist schon mal sehr, sehr großer Schritt, Fortschritt nach vorne gegangen worden. Neben dieser geringen Leistungsaufnahme und dieser rasenden Geschwindigkeit soll es auch haltbarer sein als die herkömmlichen Flash-Speicher, die wir beispielsweise in SSDs verbaut haben. Das heißt, das Ganze soll auch noch länger halten. Das ist noch ein besseres Argument, glaube ich. Also ein besseres gibt es gar nicht. Dieser ganze Grundaufbau von dem RRAM besteht aus 3 Schichten. Das heißt, es gibt ein 3-schichtiges System, das in einem Chip folgendermaßen abläuft. Ganz unten befindet sich eine Schicht, die nicht metallisch ist, eine nicht metallische Elektrode, die also nicht aus Metall besteht. Darüber ein amorphes, also ein Schaltmedium aus Silizium. Amorph heißt jetzt in dem Sinne, dass es keine geordnete Strukturen der Atome gibt von dem Material, und das ist halt eben aus Silizium bestehend, ein Schaltmedium, das also an- und ausschalten kann, hin- und her schalten kann. Und ganz oben befindet sich dann eine metallische Elektrode. Und wenn man nun an diesen beiden Elektroden, untere und oberste Schicht, eine Stromspannung dran anlegt, dann bilden sich so kleine Fädchen in halt eben dieser Schaltschicht, in diesem Schaltmedium, in der Siliziumschicht. Und diese Fäden, die sind gerade mal 5 Nanometer groß und lassen sich halt eben zu Schaltungen nutzen, zum An- und Ausschalten von verschiedenen Sachen. Und sie schalten oder schaffen es, in weniger als 100 Nanosekunden hin und her zu schalten, von 1 auf 0, von 0 auf 1 und so weiter und so fort. Und damit soll dann eine Geschwindigkeit, ein Speed erreicht werden von 140 Megabyte pro Sekunde. Und damit sollen halt eben Daten durch dieses Medium durchfließen können, was sehr, sehr schnell ist. Anders als bei herkömmlichen Flash-Speichern muss beim Schreibvorgang selber nicht vorher gelöscht werden. Also wir kennen es bei den aktuellen SSDs, da muss tatsächlich, bevor eine Datei neu geschrieben wird, muss die alte Datei nochmal gelöscht werden, um neu schreiben zu können. Oder man weicht auf Blöcke aus, weil irgendwie ein Block nicht mehr geschrieben werden kann. Man weicht dann auf andere freie Blöcke aus, weil halt eben der Block vollgeschrieben ist oder zu oft genutzt worden ist. Sowas ist ja alles in den SSD-Flash-Speichern immer noch ein Problem. Und das ist hier nicht der Fall. Hier kann man einfach überschreiben, ohne dass vorher irgendwie was gelöscht werden muss. Die Lebensdauer der Daten selber soll dann etwa 20 Jahre betragen. Das ist also 20 Jahre, wenn man dann irgendwas draufspeichert, kann man das den Datenträger 20 Jahre irgendwo weglegen. Natürlich möglichst in einem nicht zu heißen und nicht zu kalten Raum. Oh, aber das mit dem Punkt, das kennen wir ja. Da sollte man immer Vorsicht walten lassen, weil ich erinnere mich an die allerersten CDs, die rauskamen. Da hat man auch von 100 Jahren Haltbarkeit geredet und die waren ja knapp, nach 5 Jahren waren die ersten CD-Rohlinge, die man selber gebrannt hat, kaputt und auch die anderen halten dann so, ja, sagen wir mal, 25, maximal 50 Jahre, wenn sie sehr, sehr gut gelagert werden. Und deshalb muss man da so ein bisschen Vorsicht walten lassen, was das angeht. Bisher ist das Ganze noch nicht marktreif, habe ich ja bereits erwähnt. Man plant zwei Modelle, also NAND, das sind eben die aktuellen SSD-Speicher, sowas, also die Datenspeicher, aber auch NOR, also für Logikoperationen beispielsweise für einen Prozessor benötigt werden, zu unterstützen. Also beide Technologien werden unterstützt. Und so will man auch auf die SoC-Hersteller, also System-on-the-Chip-Hersteller, darauf zugehen, also die großen ARM-Chip-Hersteller darauf zugehen und die ansprechen, ob sie diese Technologie nicht in ihren Chips mit integrieren, was natürlich dann für eine Performance-Steigerung der ja, ARM-Prozessoren durchaus dienen kann. Insgesamt also eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir vermutlich dann irgendwann auch in unseren Notebooks, aber auch natürlich in unseren Tablets und Smartphones wiederfinden werden. Also RRAM, da sollten wir mal in Zukunft extra darauf achten, falls es erste Geräte geben wird, die eben das unterstützen, dann lohnt es sich vielleicht mal das ein oder andere oder den ein oder anderen Euro mehr auszugeben für RRAM. Es könnte natürlich auch unsere Speicherprobleme, die wir mit SSDs und den teuren Preisen momentan haben, so ein bisschen was aufrütteln, wenn wir uns überlegen, auf einem so einem kleinen Chip sollen 1 Terabyte Speicher bar sein. Also das könnte tatsächlich dann durchaus sehr, sehr cool werden. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Trojaner in Tor identifiziert Nutzer. Ja, Tor, ein ja, beliebter Anonymisierungsdienst, würde ich mal sagen. Und lange konnten sich ja eben konnten Tor-Nutzer davon ausgehen, dass eben sie von NSA und GCHQ-Schnüffeleien nicht so sehr betroffen sind, zumindest was ihre Identität angeht, weil sie halt eben ja quasi anonym durch das Internet surfen, weil ihr Traffic umgeleitet wird durch viele, viele Knotenpunkte und viele andere Leute das auch machen und genug Rauschen denn da ist, dass das nicht zurückverfolgt werden kann. Nun kam aber raus, dass die NSA tatsächlich einen oder mutmaßlich einen Trojaner ins Tor-Netzwerk eingeschleust hat, der eben diese Anonymität aufweicht oder beziehungsweise den Benutzer identifizierbar macht. Und passend dazu hat man dann auch den Codenamen gewählt Magneto, weil das so ein bisschen alles anzieht, was es in dem Tor-Netzwerk so gibt. Und Magneto nutzt dabei eine ja, Schwachstelle im Firefox-Browser, der als Basis für den Tor oder für das Tor-Browser-Bundle benutzt wird, um halt eben diesen Schadcode einzuschleusen auf den Rechner. Und dieser Schadcode basiert halt eben auf einer Lücke, die in den Firefox-Versionen 17.06 unter Windows, die es dort gab. Und dieser Tor-Browser-Bundle oder das Tor-Browser-Bundle setzt eben auf dieser Version Firefox 17.06 auf. Und Magneto versucht dann eben den Hostnamen zu ermitteln und die MAC-Adresse des Rechners zu ermitteln und dann beim Surfen eben weiterzugeben und übermittelt eben diese ganzen Daten an einen Server, der NSA zugesprochen wird. Zumindest liegt er im IP-Bereich der NSA. Und es gab da mal so Gerüchte, dass vielleicht das FBI dann da auch irgendwie was mit zu tun hätte. Aber es ist ganz klar der IP-Bereich der NSA, der NSA-Server. Und dort werden halt eben Hostname und MAC-Adresse hin übermittelt. Und das reicht ja schon zur Identifizierung eines Nutzers aus, wenn man die MAC-Adresse hat. Sei denn, man surft auch mit gefälschter MAC-Adresse oder sowas, was sicherlich auch möglich ist. Das Tor-Browser-Bundle setzt hier leider eine veraltete Firefox-Version ein, weil diese Schwachstelle im Firefox bereits in den neueren Versionen durchaus gefixt worden ist. Also in den ESR-Versionen, das sind ja die 17er-Versionen, schon lange gefixt worden und auch, ich glaube, ab Firefox 20 oder sowas, dann auch in den aktuellen Firefox-Versionen. Wir sind da mittlerweile bei der Version 23, da sieht man auch, dass das gefixt worden ist. Außerdem greift dieses System halt eben nur die Windows-Plattform an. Das heißt, es richtet sich gezielt gegen die Windows-Nutzer, sodass man unter Linux und macOS diesen Trojaner erstmal nicht fürchten muss, auch wenn man mit diesem Tor-Browser-Bundle mit einer etwas veralteten Firefox-Version rumsurft. Trotzdem sei Vorsicht ein bisschen angeraten, denn man sollte dort lieber vielleicht mal auf eine Firefox-Version setzen, die eben man selber zusammenbastelt mit Tor-Extensions und so weiter und so fort. Oder man sollte einfach mal JavaScript abschalten, das hilft auch immer, oder sowas wie NoScript installieren oder andere Extensions, die einem helfen oder sagen, wann JavaScript irgendwie benutzt wird oder wenn eine Seite versucht, JavaScript zu benutzen, dann kann man immer sagen, ja oder nein. Eine Aktualisierung des Tor-Browser-Bundles soll auch mittlerweile zur Verfügung stehen. Das heißt, da könnt ihr auch, wenn ihr die neue Version runterladet, dann natürlich auch wieder etwas sicherer, anonymer surfen. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass dieses ganze Tor-Konzept so ein bisschen natürlich auf der Vermutung und der Denkweise aufgebaut ist, dass es niemanden gibt, der das gesamte Internet überwachen kann. Und im Falle der NSA ist das ja fast schon so. Die NSA und die weiteren Geheimdienste tauschen ihre Daten aus und überwachen halt sehr, sehr großflächig das Internet. Und also ich vermute, da ist man kurz davor oder man ist schon so weit, dass man komplett flächendeckend das Internet überwacht. Und dann hat natürlich Tor selber quasi verloren, weil eben das Konzept von Tor darauf aufbaut, dass es niemanden gibt, der das gesamte Internet überwachen kann. Und ja, es gibt natürlich immer noch, deshalb ist Tor-Surfen natürlich immer noch die bessere Variante. Es gibt natürlich immer noch genug Leute, die eben über Tor surfen. Und je mehr Leute das surfen, je mehr Leute da so ein Grundrauschen in Tor erzeugen, mehr Traffic erzeugen, hilft das natürlich auch bei der Verschleierung des Ganzen. Deshalb würde ich sagen, Tor jetzt nicht aufgeben, sondern weiter nutzen, aber mit Bedacht nutzen und nicht komplett blind nutzen und meinen, ja, jetzt kann man alles machen, was man will. Man wird eh nicht erwischt, weil das Ganze anonym ist, sondern man muss tatsächlich dann darauf achten, was man da machen möchte oder machen sollte. Und dass Tor halt eben nicht das Allheilmittel ist für alle möglichen Sachen, Schweinereien oder irgendwelchen rechtlichen Unfug, den man treiben möchte. Kommen wir zum nächsten Thema. Das könnte auch recht interessant sein. Es gab ja mal die große Diskussion, ob WebM und der darin verbaute VP8-Codec, den Google ja eingekauft hat oder zumindest einen Großteil davon eingekauft hat und dann tatsächlich als Open Source veröffentlicht hat, ob es da nicht irgendwelche Patentprobleme mitgeben könnte. Und dann hat Google den cleveren Schritt gemacht, dass sie zu allen möglichen Patente-Inhabern, die ein Patent, mögliches Patent gegen VP8 erbringen könnten, hingegangen sind und gesagt haben, machen wir so einen Nicht-Angriffspakt, schließen wir den so, dass ihr nicht gegen VP8 klagt, auch wenn wir das jetzt hier überall einsetzen wollen und das jetzt Open Source veröffentlichen und dass halt eben niemand dagegen klagen sollte. Da haben eigentlich fast alle zugestimmt, außer Nokia. Und Nokia ist dann auch mit mehreren Klagen gegen Nutzer von VP8 vorgegangen und zum Beispiel konkret jetzt in diesem Fall war es eine Klage Nokias gegen HTC wegen eben dieses VP8-Videokodex, der eben in dem WebM-Container Verwendung findet. Das Landgericht Mannheim, also hier in Deutschland, hat entschieden, dass HTC das zu Nokia gehörende Patent eben zur Reduzierung von Artefakten in Videobildern, so nennt sich dieses Patent, nicht verletzt. Das heißt, ein Sieg quasi für WebM, ein Sieg zunächst einmal für HTC natürlich konkret, aber auch ein Sieg für WebM, weil Nokia dieses Patent jetzt zur Reduzierung von Artefakten in Videobildern nicht mehr gegen VP8 vorbringen kann, beziehungsweise da wurde schon einmal entschieden, dass das einfach ungültig ist oder dass es nicht stimmt. Und das ist also ein kleiner Sieg für VP8, ein kleiner Sieg für WebM. Allerdings gibt es natürlich noch eine ganze Menge weiterer Klagen, die Nokia angestrengt hat, und Nokia hat ja eine ganze Menge Patente auch noch im Haus, die sie da vorbringen können. Und da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht, welche Leute da noch verklagt werden, welche Firmen wegen eben der Nutzung von VP8. Und aber zunächst einmal haben wir als Open Source Gemeinde, glaube ich, mit WebM einen Sieg verbuchen können, was jetzt Patente und Patentwars angeht. Allerdings stehen da noch ein paar Klagen aus, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Nokia eben die einzige Firma, die tatsächlich Patentansprüche gegen VP8 und dann sogar eventuell gegen den Nachfolger, also VP9, stellt. Alle anderen haben sich ja mit Google geeinigt. Und ja, müssen wir mal schauen. Nokia scheint da sich irgendwie mittlerweile zu so einem Bad Player zu entwickeln. Und ja, schade eigentlich, weil sie waren doch einmal, sagen wir mal, zumindest recht engagiert in der Open Source Community und müssten dann eigentlich auch verstehen, dass solche Patente, gerade wenn es eben gegen Open Source Projekte geht, doch eher kontraproduktiv sind, was das Image einer Firma angeht. Aber ja, gut, wenn Nokia meint, sie müssen da klagen, dann lassen wir sie mal klagen. Aber hoffentlich werden sie nicht gewinnen, weil das wäre, glaube ich, ein Rückschritt für die gesamte Webgemeinde, wenn man WebM verlieren würde. Weil es ja doch mittlerweile ein ziemlich verbreiteter Standard ist, auch in Videos, also Google YouTube-Seite beispielsweise. Wenn ich mir da anschaue, die ganzen Videos, die meisten sind eben tatsächlich auch mittlerweile in WebM stehen da zur Verfügung und ich kann mir die anschauen, auch im Firefox anschauen, ohne dass ich irgendwie einen H.264-Codec haben muss oder sowas. Macht also schon eine ganze Menge Sinn. Ja, kommen wir jetzt zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich der erste Linux-Trojaner, der in freier Wildbahn entdeckt worden ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, finde ich zumindest, dass das sehr, sehr spannend ist, denn man hat einen ersten Linux-Trojaner entdeckt, der tatsächlich auch angeboten wird für Geld in der, sagen wir mal, Community, die dann halt eben Geld dafür verlangt, dass man halt eben einen Trojaner dann verkaufen kann. Und dieser Trojaner richtet sich halt eben gegen Banksoftware vornehmlich, weil das halt eben, wenn man den installiert, das ist auch wieder so eine Sache, kommen wir gleich zu, der einfach die Eingaben auf dem Keyboard einfach mitliest, auf der Tastatur einfach mitliest, die ganzen Eingaben, die man tätigt und so weiter und so fort. Und dann versucht halt eben Passwort und Anmeldedaten von Banken und so weiter auszuspähen. Und dieser ganze Trojaner, wie funktioniert der ganze Trojaner, beziehungsweise wie kriegt man den überhaupt auf dem Rechner? Man muss den installieren. Das heißt, entweder man muss irgendwie einen dubiosen E-Mail-Anhang runterladen und den tatsächlich ausführen. Also im Normalfall ist das keine ausführbare Datei, das wissen wir. Das müsste dann tatsächlich sagen, okay, ausführen. Oder man lädt sich aus eventuell von einem kompromittierten Paketarchiv irgendwelche für das System gedachten Pakete runter und dann wird dieser Trojaner installiert. Also das erstmal zum Laufen bekommen des Trojaners ist ein bisschen was schwierig, sagen wir mal so. Und die Funktionsweise des Trojaners selber ist natürlich dann ziemlich primitiv. Er muss halt also nur eben die Tastaturanschläge irgendwie auslesen. Das ist also nichts Großartiges. Das, wo ich mir ein bisschen mehr Kreativität erhofft habe, gerade von den Leuten, ist irgendwie, wie man den auf den Rechner draufkriegt und wie man installiert kriegt. Da scheint Linux dann doch noch, dadurch, dass es halt eben eine Möglichkeit gibt, halt irgendwie Programmpakete zu signieren und das allgemein vielleicht auch so mal eine Grundstimmung herrscht, auch im System, dass man nicht ausführbare Dateien sofort ausführen kann, sondern oder dass Dateien, die man ausführen sollte oder die zum Ausführen gedacht sind, nicht standardmäßig ausführen kann, sondern dass man die tatsächlich vorher ausführbar machen muss. Gibt natürlich andere Wege, das in einem Target-Set einzupacken und dann schon als ausführbar zu markieren und dann braucht man tatsächlich nur draufklicken, dann wird es ausgeführt. Aber das sind halt so die Sachen, wo ich sagen muss, ja, es ist zumindest ein erster Schritt in die Richtung, wo man sehen kann, ich würde es mal positiv formulieren, wo man sehen kann, dass Linux in Sachen Trojaner da auch zumindest so eine Relevanz erreicht hat, dass es sich anscheinend dann doch lohnt, dafür Geld auszugeben, dann mal ein paar bei Linux-Leuten ein paar Bankdaten abzuschnorcheln. Ja, das also dazu kommen wir jetzt zu unseren Kategorien der Woche. Dort gibt es was Interessantes, nämlich zum einen die Pfeifen der Woche. Da habe ich gleich zwei, fast sogar schon drei, aber das eine habe ich gesagt, das ist so spektakulär, da würde ich sogar sagen, das ist die Pfeife des Jahres. Kommen wir aber zunächst einmal zu den Pfeifen der Woche. Dort gibt es nämlich einen sogenannten Toilettenschlüssel, der gehackt worden ist. Ja, da hat eine Firma was sehr, sehr Lustiges gemacht. Sie haben einfach mal, sind auf die Idee gekommen, eine Toilette auszustatten mit Bluetooth oder dem Bluetooth-ähnlichen Protokoll, um dann die Toilette dann aufschließen zu können von außen, um dann einfach mal reingehen zu können in die Toilette und dann vielleicht ein bisschen was Musik abzuspielen und ein bisschen was hier Wasser laufen zu lassen und solche Späßchen und sowas alles. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, wer ist da so verliebt in solche Toiletten? Das sind natürlich die Japaner, die sowas entwickelt haben. Also eine japanische Firma hat das Ganze entwickelt. Und die haben nicht so richtig drauf geachtet, auf die Security, und dann wird halt einfach der Standard-Bluetooth-Schlüssel 0000, also 6x0 ausgetauscht oder 5x0. Ich habe es vergessen, egal. Also es wird auf jeden Fall dieser Schlüssel ausgetauscht, der nicht sehr kreativ ist. Das kann man ganz einfach hacken und so einfach in eine Toilette eines Fremden eindringen oder noch besser die Wasserrechnung ein bisschen was hochtreiben, indem man einfach mal Dauerspülung einschaltet oder was Musik laufen lässt und so weiter und so fort. Also alles möglich. Ich fand das so kurios, habe ich gedacht, das muss jetzt die Pfeife der Woche sein, weil wer kommt denn auf die Idee, eine Toilette mit Bluetooth auszustatten? Also das ist schon richtig krass. Naja, eine interessante Sache. Eine weitere interessante Pfeife der Woche ist Amazon. Nämlich Amazon nimmt es mit den Passwörtern nicht ganz so genau, wie wir es jetzt rausgefunden haben. Denn da hat tatsächlich jemand entdeckt, dass irgendwie das mit den Passwörtern bei Amazon doch nicht so genau genommen wird. Die schneiden irgendwie manche Passwörter nach 8 Stellen einfach ab. Das heißt, wenn man da so ein 11-stelliges oder 12-stelliges Passwort hat und das gibt man ein, dann kann man einfach nach 8 Stellen aufhören, was einzugeben oder einfach mal einen Blödsinn eingeben und er meldet einen doch trotzdem an. Irgendwie. Also das ist auch ein sehr, sehr kurioses Teil. Es ist übrigens nicht nur bei Amazon in Deutschland so, sondern auch bei Amazon UK und US. Also .com ist es auch so, dass das einfach angenommen wird. Nicht bei allen, aber zumindest hat man ich glaube, bei der Heise-Redaktion hat man das Ganze getestet. Da waren in 100 Fällen waren, glaube ich, irgendwie 30 Leute davon betroffen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also es war auf jeden Fall ein kleiner Prozentsatz ist auf jeden Fall betroffen von den Leuten. Und es ist schon recht krass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Amazon das mit den Passwörtern da nicht so genau nimmt und dass es irgendwie beschränkt ist auf 8 Stellen. Das steht ja auch fast nirgendwo. Und ja. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Also zu Recht Pfeife der Woche Amazon. Jetzt kommen wir aber zur Pfeife des Jahres, weil das habe ich erstmal nicht geglaubt, bis ich es selber gelesen habe. Und ihr könnt euch das Ganze, den Artikel werde ich natürlich alle verlinken, könnt euch das Ganze auch anschauen. Da gibt es Fotos, die das Ganze auch belegen und zeigen. Xerox. Xerox kennt man ja als Firma, die Scanner und Drucker herstellt oder auch solche Kopierer, also Kopiergeräte, die Scanner und Drucker in einem sind. Und dort hat man jetzt oder hat jetzt jemand rausgefunden, dass diese Xerox-Scanner tatsächlich Zahlen verändern beim Kopieren. Das heißt, die kopieren nicht richtig. Das heißt, wenn man da irgendwie schreibt 1,2 Zentimeter, wird daraus bei der Kopie 1,7 Zentimeter oder sowas. Oder falls zwei Bildausschnitte gleich aussehen, das heißt, sagen wir mal, wir haben eine Maßangabe ganz oben und ganz unten und die sind komplett vom Style her gleich, nur dass die Zahlen anders sind. Dann wird halt einfach eins von beiden genommen und das einfach kopiert und es kommen dann zweimal die gleichen Zahlen raus. Mal so. Das heißt, es wird nicht mehr darauf geachtet, was da für Zahlen tatsächlich im Original drin waren. Und das ist schon richtig, richtig krass, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass da einfach irgendwelche Zahlen verändert werden. Aus einer 6 wird zum Beispiel eine 8 gemacht, aus einer 2 in einer 7. Beispielsweise solche ganzen Scherze, die kann man sich alle anschauen bei diesen ganzen Scans, die man dort sehen kann. Die sind natürlich alle etwas gering von der Qualität her oder stark gezoomt von der Qualität auch. Aber das ist schon richtig krass. Und Xerox hat das Ganze auch bestätigt, hat sich versucht dann aber rauszureden, indem sie gesagt haben, ja, das ist aber nicht bei den Standardeinstellungen, sondern da muss man auf hohe Kompression das Ganze einstellen. Und der Algorithmus, der das dann macht, der versucht dann halt intelligent zu sein und versucht dann halt irgendwelche Bildteile, die schon da sind, einfach rüber zu kopieren, anstatt das Original zu nehmen. Und ist natürlich Blödsinn. Es gibt jetzt auch mittlerweile einige Leute, die behaupten das Gegenteil. Die meinen, selbst mit den Standardeinstellungen, also Werkseinstellungen, die von Xerox empfohlen werden bei solchen Problemen, taucht es manchmal doch auf, dass irgendwelche Zahlen verdreht werden und dass komplett andere Zahlen rauskommen. Und ich habe mir dann gedacht, hier Köln U-Bahn-Bau, da war ja auch so ein kurioses Problem, dass da auf einmal eine Null zu wenig war bei den Kosten, die man geschätzt hat. Könnte vielleicht auch durch so einen Xerox-Drucker ausgelöst worden sein, wo man einfach mal was kopiert hat und dann hat einfach mal eine Null geschluckt oder da ein paar Zahlen geändert, da ein paar Zahlen geändert. Und dann waren da einfach mal irgendwie ein paar Tausender weg oder ein paar Millionen weg. Also das ist schon richtig krass, wenn wir uns überlegen. Xerox-Drucker stehen ja fast überall irgendwie und diese Scanner und Kopierer, die Kopiergeräte in der Schule, Matheaufgaben, Matheabitur oder sowas. Stellt euch das mal vor, aber das ist ja noch nicht mal so schlimm, sondern sagen wir mal hier Architekturbüros oder sowas, die dann irgendwie was bauen müssen, wo es um Millimeterarbeit geht und dann verändert so ein Kopierer einfach mal die Zahlen und dann fällt das ganze Gebäude in sich zusammen. Ja, so schlimm will man es nicht sagen, aber es ist dann halt stark beschädigt und man muss das alles wieder aufbessern und so weiter und so fort. Also das ist schon richtig ein Riesenskandal und das ist wirklich die Pfeife des Jahres in dem Fall Xerox. Dass die einfach Kopierer verkaufen, die nicht 1:1 Kopien machen, sondern versuchen irgendwie intelligent zu machen und dann alles kaputt machen, was irgendwie möglich ist. Also das ist schon richtig, richtig krass. Und deshalb zu Recht, glaube ich, Pfeife des Jahres. Also das haben sie wirklich verdient. Und das werden sie wahrscheinlich weit abgeschlagen auch dieses Jahr sein. Ja, Xerox-Scanner verändern Zahlen beim Kopieren. Also es ist wirklich unglaublich. Naja, kommen wir zu einer weiteren interessanten Kategorie der Woche, nämlich die Distro der Woche. Diesmal habe ich mir rausgesucht, eine Distro, die rausgekommen ist, gerade ja in dieser Woche, nämlich GNU-Sense oder GNU-Sense, je nachdem, wie man es aussprechen möchte oder sollte. Ich nenne es mal GNU-Sense. In der Version 3.0 endlich erschienen, nach, glaube ich, oh, langer Abstinenz, mindestens 4 Jahre, glaube ich, Abstinenz. Gibt es jetzt tatsächlich eine neue Version und diese Version hat einen interessanten Wechsel hinter sich gebracht, nämlich von der Ubuntu LTS-Version, ich glaube die letzte, die sie eingesetzt haben, war 8.04, sind sie auf Debian gewechselt. Und das Ganze basiert eben, oder der Sinn hinter GNU-Sense basiert halt eben, dass nur freie Komponenten eingesetzt werden. Auch der Kernel ist frei, das heißt von allen Binary-Blobs befreit, auch was hier Firmware-Blobs und so weiter angeht. Deshalb ist es auch der spezielle Libre-Kernel, so nennt sich das Ganze, wo dann halt diese Firmware-Binary-Blobs auch draußen sind. Und die GNU-Sense-Version wird auch gesponsert von der Free Software Foundation, die das Ganze tatsächlich als wirklich freie Software und freie Linux-Distribution anerkennt und eine Empfehlung rausgibt, das tatsächlich dann auch zu nutzen. Ich bin da was skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, ich sag mal so, das Ganze basiert auf Debian 6.0. Also auf Debian Squeeze und ist dementsprechend alt, also richtig uralt. Klar, das Motto hier dieser Linux-Distribution ist tatsächlich Freiheit über alles, das heißt über vor allen Dingen Aktualität und vor allem Freiheit vor Convenience, würde ich mal sagen, also vor Bequemlichkeit. Denn ja, es gibt hier und da doch dann einige Probleme, beispielsweise MP3-Dateien und sowas könnt ihr nicht so ohne weiteres abspielen, da müsst ihr tatsächlich Software nachinstallieren, aber ihr sollt das Ganze ja nicht machen, denn das ist ja böse, proprietäre Software einzusetzen. Also solche Dinge sind da auch leider ein Problem. Wobei ich, als ich das Ganze getestet habe, doch mal sagen muss, dass sehr viel eigentlich funktioniert hat. Gerade was Web- und Audio-Video-Geschichten angeht, war ich überrascht, dass da eine relativ große Menge dann doch funktioniert hat tatsächlich. Inwiefern das dann mit dem Freiheitsgedanken in Verbindung gebracht werden kann und mit Software, die eben, wo es Patentansprüche gegen gibt, müssen wir mal schauen. Naja, die Debian 6-Basis bedeutet halt eben dann auch einen dementsprechend etwas älteren Kernel, 2.6. 32, wenn ich mich nicht recht irre, in der Libre-Kernel-Variante. Das heißt, da gibt es halt eben auch diese Variante ohne diese Firmware-Binary-Blobs. GNOME 2.30 wird mitgeliefert als Desktop und dementsprechend auch die ganzen Standardprogramme, Gedit, das Terminal und die ganzen weiteren Programme, Evolution und so weiter und so fort als E-Mail-Client. Dementsprechend in einer etwas älteren Version nicht schlecht, also die funktionieren relativ gut. Ich habe so ein paar Bedenken, was die Sicherheit angeht, wenn ich mir überlege, dass da ein iSWSL 3.5.16 oder sowas rumwerkelt noch als Webbrowser, habe ich da wirklich starke Bedenken, was die Sicherheit angeht. Aber zumindest sagen die GNU-Sense-Macher, dass man eben trotz dieser alten Debian-Version Sicherheitsupdates rausbringen und einfließen lassen möchte. Aber bei iSWSL 3.5, das nee, Leute. iSWSL 3.5 doch nicht. Das kann da wohl echt nicht angehen. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich vermute sehr stark, dass diese Version sehr, sehr viele Sicherheitslücken hat. Zum Glück gibt es noch den auf WebKit GTK basierenden Epiphany Webbrowser, GNOME 2.3 hieß er ja noch Epiphany, den man ausprobieren kann, der auch deutlich moderner ist als dieser Iceweasel. Auch was HTML5-Elemente angeht, funktioniert er deutlich besser. HTML5-Video unterstützt er alles. Also interessanterweise hat mir die HTML5-Testseite angezeigt, es wird H.264 unterstützt als Videocodec, es wird AAC sogar unterstützt als Audiocodec, MP3 wird unterstützt, OGG und WebM wird unterstützt. Also das ist volle Leistung, würde ich mal sagen, ne? Und dann habe ich natürlich auch mal versucht, so ein bisschen das, was man so alltäglich machen würde, ein bisschen was rumsurfen, vielleicht mal auf YouTube ein paar Videos anschauen und so weiter und so fort. Und erstaunlicherweise hat das sehr gut geklappt. Also ich war wirklich erstaunt. Es wird wahrscheinlich, ich habe es noch nicht ganz nachgeguckt, aber ich glaube, es wird Gnash eingesetzt als Flash-Player-Ersatz, als freie, offene Flash-Player-Ersatz. Und der hatte mir eigentlich auf YouTube die Videos, die halt eben in Flash abgespielt werden, komplett gut angezeigt. Ich konnte auch die Qualität wechseln, konnte in Vollbild gehen und so weiter. Das klappte alles ohne große Probleme. Es gab ein paar Darstellungsfehlerchen hier und da. Wenn der Player lädt, dann lädt er manchmal oben links in der Ecke zunächst einmal, bevor er dann an der Stelle auftaucht, wo er im eingebetteten Status oder Stand dann eben tatsächlich auftauchen sollte. Aber das sind so ein paar kleine Sachen, die durch einfaches Scrollen dann einfach gelöst werden können. Wieder nicht großartig problematisch. Videos konnten abgespielt werden. Wie gesagt, ich habe auch andere Webseiten getestet, wo eben Videos eingebunden werden und muss ganz ehrlich sagen, ich war erstaunt, dass sehr, sehr viele Seiten tatsächlich jetzt auch in HTML5-Player anbieten, sodass da auch keine großen Probleme aufgetaucht sind. Auch was Musik und so weiter angeht, hatte ich da keinerlei große Probleme. Die Software ist halt ein bisschen was veraltet, was abgehangen. Das mag den einen oder anderen stören, der so ein bisschen was Technik verliebt ist. Die anderen werden wahrscheinlich keine großen Probleme haben. Eventuell mit OpenOffice 3.5.1, glaube ich, was da ausgeliefert wird. Vielleicht hier und da Probleme, Inkompatibilitäten mit MS Word-Dokumenten oder sowas. Aber das ist halt, glaube ich, eher zu vernachlässigen, würde ich mal sagen. Das muss man einfach in Kauf nehmen, so ein bisschen. Trotzdem finde ich es schade, dass man nicht auf Debian 7 gesetzt hat, was einem aktuellere Software bietet. Es ist immer noch abgehangene Software, immer noch etwas mehr auf Stabilität bedachte Software, aber aktuellere Software. Und ich verstehe den Gedanken Freiheit über alles, aber ich verstehe es nicht, dass Freiheit dann auch bedeutet, dass man auf Großteile der Aktualität verzichten muss. Das verstehe ich nicht ganz, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir überlege, GNOME 2.3, in GNOME 3 ist genauso frei wie in GNOME 2.3. Warum jetzt in GNOME 3 nicht ausgeliefert worden ist, also auf Debian Wheezy-Basis oder ein KDE 4.8 oder sowas ausgeliefert wurde, anstatt einem KDE 4.4, verstehe ich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann verstehen, wenn das Projekt wenig Helfer hat, wenig Leute hat, die da sich drum kümmern und man vielleicht lange dran gewerkelt hat, das auf Debian 6.0 aufbauen zu müssen. Aber auch der Libre-Kernel, den gibt es auch mittlerweile, der kommt ja fast, ich sehe es in meinen Twitter-Meldungen und ich sah es in meinen Identica-Meldungen, das ist wieder ein anderes Thema, Identica ist für mich irgendwie tot gestorben, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell, aber ich sah es immer in meinen Identica-Meldungen, wenn da eine neue Vanilla-Kernel rauskam, also was weiß ich, Kernel 3.10 oder sowas, hat es kaum ein paar Tage gedauert, gab es den Libre-Kernel 3.10, also den freien Kernel. Warum da jetzt nicht auch in GnuSense ein neuer Kernel eingesetzt wird, sondern so ein uralt Kernel, verstehe ich nicht, weil die Hardware dann einfach nicht unterstützt wird, muss man tatsächlich sagen. Also es ist wirklich so, GnuSense, ich habe es nur in der virtuellen Maschine zum Laufen bekommen, weil ich schon auf meinem ThinkPad mit einer Sandy Bridge Probleme hatte, das zum Laufen zu bringen ordentlich, weil fast nichts erkannt worden ist und das ist traurig. Also das ist ein bisschen blöd, deshalb dieser Freiheit über alles Gedanke ist schön, aber dann bitte auch mit etwas aktuellerer Software. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das mit Sicherheit-Updates, ich sehe das noch ein bisschen kritisch. Also Iceweasel 3.5 ist halt für mich Killer-Feature-Argument. Das ist einfach, das ist untragbar. Das geht eigentlich nicht. Das ist als neue Distribution jetzt rauszukommen und jetzt auch für mehrere Jahre wieder sowas zu pflegen. Leute, das geht so nicht. Also GnuSense, ihr müsst da was machen. Ich hätte von der neuen Version mehr und Besseres erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihr könnt euch das selber anschauen, euch selber eine Meinung darüber bilden. GnuSense, GNuSense, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, 3.0 in der Version zum Testen. Einfach runterladen, ist eine Live-DVD, 32-Bit und 64-Bit, 1,1, also gigantische 1,1 Gigabyte groß, gigantisch sage ich jetzt im Vergleich zu dem, was da mitgeliefert wird an Software, ist es gigantisch. Ich vermute, dass da eine ganze Menge Sprachpaket und Hilfe noch mitgeliefert wird. Anders kann ich mir nicht erklären, wo man alles auf 1,1 Gigabyte kommt, bei so wenig Software, die ausgeliefert wird, tatsächlich. Nun ja, das also die Distro der Woche, GNU-Sense 3.0. Einfach mal ausprobieren, sich selber eine Meinung bilden. Für mich ist es einfach ein bisschen was zu alt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, das Spiel der Woche, nämlich StarMade. StarMade, das Minecraft im Weltraum, so würde ich das Ganze mal nennen. Ein sehr, sehr interessantes, glaube ich, noch in der Alpha-Version befindliches Spiel, das tatsächlich sich dem Klötzchenprinzip von Minecraft verschrieben hat. Allerdings spielt das Ganze im Weltraum und man kann tatsächlich dann auch die beliebten oder geliebten Weltraum-Raumschiffe einfach nachbauen. Und das halt alles eben in Klötzchen-Manier, was sehr, sehr geil ist. Das Ganze ist schon wirklich sehr ausgetüftelt und ausgeklügelt. Es gibt da ein Shopping-System, wo man dann zu bestimmten Raumstationen fliegen muss. Man ist natürlich zunächst einmal eine einzige Figur in wahrscheinlich einem Silver Surfer-ähnlichen Raumanzug und fliegt halt durchs Weltraum und hat dann erst einmal die Basiskomponenten, die man so braucht, um ein Raumschiff zu bauen und kann dann im Shop weitere Komponenten einkaufen. Das geht von ganz normalem Getriebe über Waffensysteme bis hin zu Waffen und natürlich dann auch einen ganz normalen Rumpf, den man natürlich dann auch zusammenbauen kann, wo man sich Rumpfklötze bauen kann. Das Ganze ist sehr, sehr ausgetüftelt, ausgeklügelt. Man muss nämlich, wenn man so ein Raumschiff aufbaut, natürlich den ganzen Kern des Raumschiffs mit dem Antrieb verbinden, den Kern des Raumschiffs mit dem Waffensystem verbinden und dann die Waffen natürlich einzeln mit dem Waffensystem verbinden, damit man überhaupt diese Waffen nutzen kann. Und wenn man das Ganze falsch zusammenbaut und versucht, mit dem Raumschiff loszufliegen, geht das natürlich nicht. Das Raumschiff braucht natürlich auch Energie. Diese Energie muss wieder mit dem Kern verbunden werden. Und die Energie muss natürlich auch irgendwo hin. Die muss natürlich dann zum Waffensystem hin beispielsweise oder dann auch zum Antriebssystem. Und das muss alles miteinander verbunden werden. Und das wird halt eben mit diesem Klötzchensystem gemacht, das man von Minecraft erkennt, nur halt eben im Weltraum das Ganze. Und das ist recht spannend gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, dieses Grundkonzept. Und man kann dann auch, wenn man sich so ein Raumschiff zusammengebastelt hat, einfach durch den Weltraum fliegen und dann beispielsweise dann irgendwelche Asteroiden abschießen und neue Materialien sammeln. Und der Weltraum ist relativ groß gehalten, weil halt eben diese Klötzchen-Grafik dann auch einem ermöglicht, natürlich sehr, sehr große Areale abzufliegen und sehr, sehr große Level zu gestalten. Und dann immer mehr Kohle zu sammeln, immer mehr Geld zu sammeln, um dann sich halt mehr Komponenten zu basteln und bauen. Vielleicht so ein bisschen auch abgeguckt von dem, was es bei Minecraft mal gab. Da gab es ja auch eine ganze Crew, die daran gearbeitet hat, so ein Raumschiff Enterprise nachzubauen. Star Trek Raumschiff Enterprise, ich glaube die E-Klasse oder D-Klasse haben sie nachgebaut. Sehr, sehr interessantes Projekt. Und das ist so ein bisschen mit StarMade dann auch nachempfunden, wo man das dann auch, wenn man ordentlich Zeit hat und ein bisschen was rein investieren möchte, dann machen kann. Das Ganze ist Singleplayer und Multiplayer geeignet. Momentan noch in der Alpha-Version. Ich werde das Ganze verlinken, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Es gibt da auch zwei Trailer oder zwei Tutorial-Videos und einen Trailer so rum. Und sehr, sehr interessantes Spiel. Für die Leute, die mal ab und zu ein bisschen was an einem Raumschiff basteln wollen, das also Minecraft-mäßig dann aussieht und Minecraft-mäßig funktioniert. Ja, kommen wir zum letzten Thema, zur letzten Kategorie der Woche, das Prism der Woche. Lavabit macht dicht. Lavabit ist eine Firma, die einen E-Mail-Dienst bereitstellt, nämlich einen verschlüsselten E-Mail-Dienst, die in den USA angesiedelt waren. Und Lavabit ist berühmt geworden dadurch, dass angeblich der Whistleblower Edward Snowden darüber seine E-Mails verschickt hat, unter anderem dann auch mit dem Guardian kommuniziert hat, über eben dieses verschlüsselte Lavabit. Und Lavabit hat jetzt dicht gemacht. Das heißt, der Hersteller von Lavabit hat gesagt, ja, er wurde quasi gezwungen, dicht zu machen, denn er hatte die Möglichkeit, entweder einem Unrechtssystem, das gegen Amerikaner gerichtet ist, das zu unterstützen oder halt eben seine 10 Jahre lange Arbeit wegzuwerfen. Und er hat sich dann für Letzteres entschieden, diese 10 Jahre lange Arbeit dann wegzuwerfen, weil er halt eben nicht für dieses Unrechtssystem arbeiten wollte. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit kam einfach die NSA, klopfte an seine Tür, hat gesagt, ja, hier, Patriot Act, wir wollen deine Daten. Und dann hat er gesagt, ja, nö, gibt's nicht mehr, wir machen dicht. Und so ist das Ganze jetzt also gelaufen. Lavabit hat tatsächlich dicht gemacht. Und das zeigt schon mal wieder so die Perversion von diesem ganzen NSA und das Selbstverständnis von diesem NSA-System, dass die quasi alles kaputt machen, was denen irgendwie nicht gefällt. Also Demokratie in den USA, ich glaube, die ist wirklich, da gibt es keine mehr. Also das kann man vergessen. Das ist da nicht mehr, da ist Freiheit, zählt da nicht mehr über alles, sondern da zählt Sicherheit über alles. Und dann sind wir also da schon langsam in einem Polizeistaat angekommen. Hier in Deutschland sind wir auf einem guten Weg in einem Polizeistaat, um das mal positiv zu formulieren, weil die Regierung also da auch sich rausredet mit teilweise lächerlichen Argumenten. Und also da kann man eigentlich nicht mehr zu sagen, außer nur mit dem Kopfschütteln und Face. Also da hat man rote Hände von der Facepalmierung. Und es ist wirklich... Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Das selbst das zu parodieren ist, glaube ich, kaum möglich, wenn wir uns mal unseren Innenminister anschauen. Es ist wirklich unglaublich, wie er sich da hinstellt und dann meint, ja, da können wir nichts machen. Da wird quasi das Grundgesetz gebrochen, ja, da sind wir nicht für zuständig. So nach dem Motto. Das glaubt man teilweise gar nicht, was da alles gelabert wird. Oder der Geheimdienstchef im Bundestag, Profaller. Das ist ja auch, ja, da werden nur zwei Datensätze werden da nur. Und ansonsten machen wir gar nichts, wir wissen gar nichts. Ein Tag später, ja, der BND, ne, wir haben da alles rübergeschickt. Das ist einfach, das fällt einem nicht mehr viel zu ein. Und ich habe das ja mal mit der Revolution angesprochen, so ein bisschen. Die provozieren es ja richtig, die wollen es eventuell. Naja, dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Bundestagswahl ist ja bald. Hoffen wir, dass wir die dann bald loswerden. Und ja, dann haben wir natürlich anderes Elend wahrscheinlich an der Backe kleben, aber die Gesichter kann ich echt nicht mehr sehen. Also das ist wirklich, weil die sowas von heuchlerisch sind und dann in die Kamera reinlügen. Also das gibt echt nicht, weil sonst kommt da wirklich so viel Wut hoch, dass man da wirklich hinfahren möchte und dem mal eins richtig in die Fresse hauen möchte. Nun ja, das dazu. Also das Prison der Woche, Lavabit so ein bisschen macht dicht und ein bisschen was auch jetzt hier zur Netzpolitik oder zur Politik allgemein in Deutschland gesagt. Es geht uns ja alle was an. Und wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Hoffen wir aufs Beste. Immer positiv in die Zukunft schauen. Bei so viel Dummheit muss irgendwann mal auch Klugheit sich durchsetzen, hoffe ich doch mal. Und ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Links und alles findet ihr natürlich im Artikel. Könnte ich das Ganze nochmal anschauen und ja, viel Spaß beim Ausprobieren von StarMate. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und für die Leute, die so ein bisschen mal was mal zurück in die Vergangenheit möchten, die können sich das brandaktuelle GnuSense anschauen in der Version 3.0. Das war's für diese TechView Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. Ja, ich muss ein kleines Geständnis abgeben. Ich hatte während der ganzen Folge kein Internet, weil mir mein Netzwerkmanager meint, dass das Kabel entfernt worden ist. Das heißt, ich musste quasi alles ad hoc aus dem Kopf, was ich vorher gelesen hatte, und teilweise aus meinen Notizen rausziehen. Deshalb war die Folge vielleicht ein bisschen was kürzer. Ich hoffe nicht, dass ich Blödsinn gelabert habe, allzu viel. Und jetzt muss ich eigentlich versuchen, das Problem mit dem Kabel zu beheben. Irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein. Vielleicht ist das Patchkabel auch broken. Oder einfach mal neu starten, den Netzwerkmanager. Vielleicht hat er sich aufgehangen. Naja, schauen wir mal. Ja, jetzt muss ich irgendwie die Aufnahme stoppen. Da.